Ihr seid ab jetzt gewärmt.
If somebody love me.
I just called to say I love you.
Ja, Gruselfaktor im Boys of Summer Podcast.
Das ist einfach diese penetrante Fröhlichkeit.
Yeah, jetzt haben wir alle eine gute Zeit bei diesem Song.
Und der Tag ist gelaufen. Und wir sind wieder zurück. Boys of Summer, der 80er Podcast. Mit unserer ersten Jubiläumsfolge.
10 Jahre Podcast, ist es nicht unglaublich. 10 Folgen. 10 Folgen Boys of Summer, es ist unglaublich.
Ja. Wer hätte das gedacht? Wir schon, oder?
Wir schon. Unsere Patrons auf Patreon selbstverständlich auch, denn sie haben es uns ermöglicht.
Vielen Dank.
Haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, Eckhardt?
Ja, und zwar uns und auch euch, die ihr zuhört. Wir machen heute eine Folge über die nervigsten Songs der 80er. Ist das nicht eine schöne Sache, um ein Jubiläum zu begehen?
Der schönste Podcast mit den nervigsten Songs. Und wir haben ja schon vorher festgestellt, dass du, nicht dass du Sachen oft nerviger findest, aber ich glaube, du hast... Da du Sachen miterlebt hast, nicht immer so ganz diese rosarote Klassikerbrille auf, wie ich bei gewissen Themen.
Ja, offensichtlich, ja.
Also es wird sich jetzt zeigen, aber ich denke mal, das läuft jetzt so, du wirst jetzt hier richtig schön über die Sachen herziehen und ich werde sie bis aufs Blut verteidigen. Ich habe ja schon, nein, ich bin ja jetzt schon vorbelastet, denn wir haben ja auch auf Instagram einmal bei euch nachgehört, was ihr denn für den nervigsten Song der 80er haltet. Und da sind ja Sachen bei, die gehen ja gar nicht, wenn ich das so mit meinem Plattenregal abgleiche. Also die sind natürlich nicht nervig, sondern schwer okay. Wir werden die auch immer mal wieder zwischendrin einstreuen und aber erstmal, Eckhardt.
Ja?
Nach welchen Kriterien bist du vorgegangen?
Nach Nervigkeit vielleicht? Keine Ahnung.
Ganz subjektiv.
Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal vorhersagen. Also ich habe mir ein paar Sachen ausgedacht, die du noch gar nicht weißt. Das heißt, du weißt nicht, was mich total nervt. Und
aber halt nicht musikalisch.
Aber in der Vorbereitung jetzt heute habe ich jetzt von meiner Freundin auch schon gehört, ich habe so ein paar Sachen angespielt und da fielen dann so Sätze von ihr wie, die Sachen sind ja so scheiße, dass man sie nicht aus dem Kopf kriegt und der Tag ist gelaufen. Also es wird eine wundervolle, schöne Sendung sein und für euch wird es auch ein wundervoller Tag sein. Bleib dran.
Aber das ist ja der Vorteil. Ich finde, es gibt so viele Podcasts und so viele, ja, auch Songs, die zu viel gute Laune irgendwie vermitteln oder so. Und wir müssen da jetzt auch einfach mal gegenstehen. Und ich klinke mich jetzt doch ein. Dazu haben wir nämlich eine Zuschrift über die soziale Plattform Instagram bekommen. Da schrieb jemand, don't worry, be happy.
Wirklich?
Oh, jetzt fällt deine Kinder aber runter, sehe ich gerade.
Ja. Also, ich meine, wir haben das ja schon von langer Hand geplant und es gibt auch im Internet immer irgendwelche Top Tens der nervigsten Songs und da wird der Song tatsächlich auch genannt und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ist denn der Song schlimm? Der ist doch... wirklich nicht.
Das ist genau das, was ich gerade meine. Also ich finde tatsächlich dieses... Ja. Es gibt Nervigeres, aber... Songs, die wirklich so bis zum Kotzen diese absolute Happy-Mentalität ausstrahlen. Das heißt nicht, dass jeder Song Depri sein muss, aber der Titel ist da schon so, ja, da werden schon die Nackenhaare aktiv irgendwie so, oder?
Also wir sprechen über Bobby McFerrin, genau. Don't Worry, Be Happy, eine A Cappella-Nummer, die er, glaube ich, komplett selbst eingesungen hat. Und ja, vielleicht hat er auch Hilfe, aber du sagst, gute Laune-Mentalität bis zum Erbrechen.
Erbrechen, ja. Wollen wir es ganz kurz einmal anspielen? Wollen wir einmal ganz kurz reinhören?
Wir hören einfach mal rein, genau.
Wir hören mal ganz kurz rein und dann gucken wir, wie gut oder schlecht wir danach drauf sind.
Don't worry, be happy bei uns in der Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder.
Ja, das war Don't Worry, Be Happy, wie du sagst, eine A Cappella-Nummer und Ah, ich weiß ja nicht, ob das wieder sowas ist, wo man wie von wirklich vielen Filmen oder Serien geprägt ist, wo das dann in sowieso schon absolut käsigen Momenten irgendwie noch drüber kommt. Eigentlich ist es ja locker leicht, aber du bist Fan.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Song nicht nervig. Aber ich würde ihn tatsächlich auch gar nicht in die 80er verorten, sondern, aber das liegt dann, glaube ich, daran, dass es ja später noch so ein Rip-Off gab, das noch viel erfolgreicher war, und zwar von den Four Non-Blondes. What's Up hieß es dann. Aber im Grunde genommen ist es ja ein und derselbe Song. Also da haben sie schon ein bisschen so mal geguckt, was könnten wir dann mal klauen, und das war dann ja in den 90ern, und das hat mich eigentlich viel mehr genervt, ganz ehrlich. Also Don't Worry, Be Happy finde ich auf der Nervheitsskala noch nicht so hoch wie What's Up.
Ich finde es, ja, ich habe es gehört, ich finde es geht, also ich, es gibt aber auch andere käsige Sachen, wie stehst du zu Somewhere Over the Rainbow zum Beispiel so?
Habe ich immer gerne weggehört, ja.
Echt? Boah, es gibt aber hier Bekenntnisse. Das ist auch sowas, wo ich eigentlich, wenn ich das jetzt so sehen, wenn ich das lesen würde, würde ich schon denken, so, aber wenn es läuft, holt es einen ja irgendwie doch mit irgendwie der Stimmung doch irgendwie ab. Aber gut, jetzt zu den schmerzhafteren Themen des Lebens. Eckart, erste Lied, das du so richtig nervig findest aus den 80ern.
Ja, Alex, Wir hatten ja vereinbart quasi, du weißt jetzt ja gar nicht, um wen es geht. Und um jetzt doch nochmal so ein kleines Ratespiel draus zu machen, hatten wir das ja neulich schon,
jawohl,
dass wir aus der Wikipedia einfach vorgelesen haben, um wen es sich handeln könnte. Und ich lese mal vor, um welchen Künstler es sich handelt, und x'e dann quasi den Namen aber weg. Beziehungsweise seinen Künstlernamen, weil er hat einen richtigen Namen, den man vielleicht nicht
oder so Albumtitel kennt. Oder ja, mal gucken. Mal gucken.
Genau, wir gucken einfach mal. Also, der Künstler XY, 1948 in Argentinien geboren. Gebürtig, das kann ich auch sagen, Christopher John Davison. Ist ein, und jetzt müsstest du eigentlich drauf kommen, ist ein irischer Sänger und Komponist.
Das kann nur einer sein.
Wer könnte es sein?
Einer, der die weitläufigen irischen Landschaften in ihren Sehnsüchten gefühliger vertont, als es irgendjemand könnte. Das müsste sicher Christenberg sein.
Richtig, richtig. Christenberg. Und welcher Song könnte gemeint sein? Natürlich
Man in Black.
Lady in Red.
Ja.
Das ist, Lady in Red.
Das ist dir jetzt was ich gerade schon angedeutet habe, das ist dir jetzt aber zu, oder zu seicht einfach, oder was? Es hat nicht so diese super Nervmelodie, die sich festbeißt, oder?
Ja, aber weißt du, allein das Genre, und es ist passend, ja, das Genre ist Soft Rock. Da hört's bei mir schon auf, ganz ehrlich. Du hast einfach so eine absolut weichgespülte Produktion, ohne jede Ecken und Kanten oder auch ohne jeden Tiefgang. Ja, also du hörst einfach, was du hörst, und darüber hinaus gibt's einfach nichts. Und alles ist in so einen Hall gelegt, und dann schmachte da halt Christenberg irgendwie seinen Text über, ich glaube, es ging um seine Ehefrau, wie er sie das erste Mal gesehen hat, und sie hat dann irgendwie ein rotes Kleid an. Also
das ist für mich, ich weiß gerade nicht, doch, ich glaube, es basiert irgendwie auf einer realen Story. Das ist für mich so Weltbild, Buchhandlung gibt es bei euch ja auch, oder?
Ja.
Und die haben dann auch natürlich so ein paar CDs da, und ich weiß nicht, ob es gibt ja so Weltbild, das eigene Buch, vielleicht, wenn die auch CDs machen, aber das ist so, oder vielleicht einfach in der Aldi-Kasse so, wo es dann so diese 5-Euro-Best-of gibt.
Genau,
die man noch, ja, die man
so Aktion.
Genau, die man, dann noch für unter den Weihnachtsbaum noch so dazu packt. Und da steht für mich eine Christenberg Best of auf jeden Fall mit drin eigentlich. Und wahrscheinlich, ja. Ich weiß, wahrscheinlich klingt es alles so.
Nein. Ganz ehrlich, ja. Also es ist ja 86 veröffentlicht worden, und die Alben davor, und ich bin ein bisschen froh, dass Lady in Red heißt es, ne? Dass es so spät veröffentlicht wurde, weil die Alben davor wurden einmal von Rupert Hine produziert und auf einem anderen Album ist der Saga-Schlagzeuger Steve Nadges zu hören. Also ich bin froh, dass sie damit wenigstens nichts zu tun haben, weil die beiden, die achte ich schon sehr. Also
muss aber man wenn jetzt Saga-Musiker bei Lady in Red beteiligt wären, dann wäre es schon...
Dann würde ich schon auf jeden Fall überdenken, ob Saga doch so toll sind. Boah. Aber so ist es dann zum Glück nicht.
Also das heißt, nervig ist nicht alles, was der Künstler macht. Nervig ist dieses Lied und vielleicht auch, dass der Künstler gerne auf dieses Lied runtergebrochen, reduziert wird.
Ja, also es war auf jeden Fall sein größter Hit, glaube ich. Ne? Das war irgendwie Platz 1 in Kanada, im UK, in Irland, Norwegen, in Flandern, ja, Belgien ist die Top 10 dann ja irgendwie geteilt, also nur in Flandern und
hast du das denn mitbekommen, als es rauskam oder ist das so?
Ja, schon. Das war wirklich so ein absoluter Hass-Song.
Also, direkt, das muss man sagen.
Ja, direkt. Ja. Also allein schon, wie Chris Berg dann im Refrain so seine Stimme hochschraubt, wie so Alarmsirenen. Also,
ist es wirklich gruselig. So ein Fall, wo ich das Musikvideo vor mir sehe, 1:1, ohne es jemals gesehen zu haben, wahrscheinlich irgendwie auch.
Ja,
mit dem, was du da jetzt mit roten Kleidern.
Also das war wirklich so, wenn es bei Formel 1 gelaufen ist, ich weiß nicht, ob ich den Ton abgedreht habe, wahrscheinlich wäre das nicht so gut gewesen und wäre der Fernseher nicht mehr angesprungen oder so, aber damals, ne?
Technik, aber,
die begeistert, aber.
Aber dieses ganze Gehauchte und sonst was, es steckt schon ein bisschen was Irisches drin, oder?
Findest du?
Ich weiß, also ich denke halt so, ich weiß nicht, wie stehst du oder stehst du überhaupt irgendwie zu Enya?
Sagen wir mal so, zu Enya weniger, aber zu Clannad natürlich. Mhm. Also die Sachen bis 1984 oder 86 vielleicht so. Da hat ja Enya auch mitgesungen, ne? Das sind ja quasi, ist ja ihre Familienbande, also quasi die Kelly Family der 70er und 80er.
Auch Irland, ja. aber dem kannst du schon was abgewinnen.
Dem kann ich schon teilweise was abgewinnen, wobei ich Enya ist ja groß oder beziehungsweise besonders bekannt geworden dann mit Orinoco Flow. Das,
den finde ich.
Der ist schon ein bisschen zu verhallt alles und
so. Ja, aber der ist mir dann fast schon zu peppig, aber es geht ja. Der nervt mich, weil er auch eher so ein bisschen, aber ich denke so an diese ganzen gehauchten irischen mystischen Sachen, das ist so, also. Enya ist schon was man eigentlich super gerne belächelt, finde ich. Und aber eigentlich brauchst du bei einem Enya-Song halt so eine Sekunde, um zu hören, was es ist irgendwie so. Und das muss man als Künstler immer erstmal schaffen. Naja, kurz abgeschweift. Ich würde sagen, wir packen einmal Lady in Red in die Playlist.
Lady in Red, ja.
Bitte. Und wir packen einfach mal kurz. Wir packen mal Enya dahinter, würde ich sagen. Für die Leute, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, vielleicht mal kurz. Ja, wir haben Glück, der Song war von 1988 und war sehr erfolgreich, ging in Deutschland nur auf Platz 2. Warum? Wegen Bobby McFerrin selbstverständlich. Wegen Don't Worry, Be Happy, das die 1 blockierte, kurz nachdem es was runtergeschmissen hat? Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses. Wirklich wahr.
Guns N' Roses, okay.
So, von nervigen Stimmen zu noch nervigeren Stimmen, oder nein. Eckart, du hast noch mehr dabei.
Ich muss hier einfach nur mal einen Tab weitergehen und lese jetzt wieder aus der deutschen Wikipedia vor.
Ein Genuss,
genau. Ein Künstler, der tatsächlich jünger ist als
du.
Ich. Als Chris de Burgh, so viel kann ich schon mal verraten. Also 1950 geboren als Stavland Hardaway Judkins Morris in Michigan. Ist ein US-amerikanischer Soul- und Popsänger, Komponist, Multi-Instrumentalist sowie Produzent. Seine ersten Erfolge feierte er ab 1961, also da war er
11,
ja. Ab 1961 mit dem Motown-Label, bei dem er auch noch heute seine Alben veröffentlicht. Wer ist es? Stavland oder Steve Land?
Soul-Sänger, der Motown-Sänger, der dann in den 80ern...
Okay. Anfang der 70er Jahre stieg er zu einem der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der USA auf. Er gilt als erneuere schwarze Musik, deren Spielarten Spiritual, Blues, Rhythm and Blues, Soul Funk er beherrschte und fortentwickelte. Besonders die Jahre 1971 bis 76 mit den Alben Music of My Mind,
ja,
Talking
ja,
Book,
ja. Okay.
Inner Visions,
okay.
Fulfillingness, First Fun und so weiter. Bitte, wer ist es?
Das müsste Stevie Wonder sein.
Ja, natürlich.
Jawohl.
Also, muss man dazu sagen, großartiger Künstler, aber...
Anpassung an den Zeitgeist ist halt nicht immer die beste Idee für großartige Künstler.
Also, er hat einen Song geschrieben, der sowas von nervt. I just call to say I love you.
Krass, hätte ich nicht zusammenbekommen. Ich hätte es ja gar nicht... Also, weil ich ihn auch soundmäßig natürlich ganz anders im Kopf habe.
Ja, aber genau, ne? Also 84 veröffentlicht, also wirklich mitten in den 80ern mit einem Sound, der aber damals schon so antiquiert war. Also wirklich mit Sounds, mit so einem gruselig, ganz, ganz gruselig.
Aber Platz 1 in der ganzen Welt.
Platz 1 in der ganzen Welt, genau.
Selber geschrieben, selber produziert. Vielleicht ist das das Problem. Ich will jetzt nicht sagen, er hätte zu Stock Aitken Waterman gehen sollen, aber wie das halt manchmal so ist, wenn Künstler dann sagen so, das ist der Sound jetzt, das kann ich auch und du kannst da sehr talentiert sein, aber wie du schon sagst, dann sind das halt Leute, die halt dann eher sich das dann, antiquierte Sounds Sounds aus dem Antiquariat zusammen kopieren irgendwie.
Ja.
Das hilft dann nicht immer. Also da gibt es ja auch, zum Beispiel Neil Young, der hat ja wirklich ziemlich viele Alben gemacht. Der hat dann ein Album gemacht, wo er denkt so, boah, Kraftwerk ist schon echt eine geile Band, das mache ich jetzt auch. Das ist richtig, okay. Richtig, richtig schlimm so. Ne? Das ist halt dann, und das meine ich, das passiert, wenn dann, Musiker dem Zeitgeist oder sonst was folgen so. Und ich meine,
aber es war natürlich ein Riesenhit. Ne? Es war ein richtig großer Hit. Vielleicht auch deswegen, weil er im Soundtrack zum Film so Woman in Red dann auftauchte. Und der Song...
Alles in Red heute.
Aber der Song hat einen Oscar gewonnen. Glaubst du das?
Ich glaube das schon.
Ja. Aber was bedeutet das? Es bedeutet natürlich nicht, dass der Song deswegen per se irgendwie wunderbar ist, sondern er nervt einfach. Also mich jedenfalls.
Hat dich auch von Tag 1 an genervt wieder? Oder?
Ja, total, total. Es ist auch hier wieder die Produktion, wie du sagst. Ne? Es ist schon antiquierter Sound und es ist, wobei in der Produktion ist es schon so ein bisschen so, dass man halt nicht nur diese vordergründige Melodie hört, sondern es sind schon Sounds dabei, die oder so Melodien oder was er auf dem Keyboard dann noch spielt, die so ein bisschen gegenläufig sind. Also
das macht er ja, ist eigentlich immer sein Ding, ne? Das macht er ja sonst mehr mit E-Pianos oder so, aber genau.
Genau, nicht alles, was man vordergründig dann irgendwie so wahrnimmt, passiert dann auch so im Hintergrund, sondern da passiert schon ein bisschen mehr tatsächlich.
Du kannst halt dieses funky Feeling, genau was du meinst mit den gegenläufigen Melodien, die er kommt, dann spielt. Keine Ahnung, dann, ne, gerade bei so einem E-Piano, bei einem Rhodes oder ich weiß nicht, was er spielt, hast du dann ja auch sehr viel die Dynamik, wie schnell er, wie hart er anschlägt und so irgendwie drin. Und wenn du dann halt so ein Synthesizer hast, also halt irgendwie auf volle Power geht so, dann entfaltet sich das natürlich ganz anders.
Ja.
Hätte dich der Song weniger genervt, wenn jetzt auch sowas mit I Love You und so im Titel nicht wäre? denkst du, dass in der, war man da so übersättigt
vielleicht,
von, oder?
Vielleicht. Ja, genau. Also,
wenn das jetzt so I just called to say fuck you wäre?
Dann hätte mich das, glaube ich, ich weiß nicht, dann wäre der Song, glaube ich, nicht gelaufen. Also jedenfalls nicht bei der BBC und wäre dann vielleicht auch gebannt geworden, genau. Wie Frankie say, relax.
Wir erinnern uns. Wir hören mal rein, oder?
Wir hören mal rein. Das wird eine wunderbare Spotify-Playlist. Stevie Wonder, I just called to say I love you.
No chocolate-covered candy heart to give away. Also ich verstehe gar nicht, was daran einem zu schmalzig sein könnte. Wir sind zurück beim Boys of Summer Podcast und ich glaube, die Leute sind im siebten Himmel. Endlich mal eine schöne Folge mit schöner Musik, mit Crystal Burke, mit Stevie Wonder, mit Bobby McFerrin. Endlich mal nicht diese ganze provokative Frankie irgendwas Scheiße, sondern einfach mal Musik fürs Herz. Und du,
Musik fürs Herz, genau.
Musik fürs Herz.
Und ich bin jetzt irgendwie der Boomer, der sagt, so toll ist es nicht.
Möchtest du noch ein abschließendes persönliches Statement dazu geben oder wollen wir zum nächsten Song gehen?
Stevie, I just called to say I love you.
Siehste.
Was haben wir noch?
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch mit weiteren Instagram-Zuschriften weitermachen soll.
Doch, Alex,
komm, aber ich habe natürlich Angst, die halt Sachen vorwegzunehmen. Oder du hast schon mal gescannt?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Ja, ach, es ist nicht so revolutionär. Du hast ja eben schon mal angedeutet.
Alex, kann es sein, dass da irgendwie auch Modern T-Punkt und Dieter B. und Thomas A. Punkt auftauchen könnte?
Ja, also Your My Heart, Your My Soul wurde eingesendet.
Alex, du hast das natürlich im Plattenschrank stehen.
Ich finde das
eine Frechheit.
Direkt zwischen Crystal Burke und Bob McFerrin. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe das da.
Nicht?
Ich habe nein, die anderen beiden habe ich nicht da.
Okay.
Ich habe das da, meine Meinung dazu habe ich hinreichend in diesem Podcast angetan. Ich bin in diesem Podcast angetreten, um einfach dieses Image, was jetzt seit 40 Jahren beschmutzt wird, von Modern Talking ein bisschen aufzupolieren.
Welches Image wird beschmutzt?
Das von Modern Talking. Das ist immer so durch den
Kakao. Ja, aber von Ihnen selbst, oder? Das machen Sie doch selbst.
Ja, ich finde, das ist schon eine ganz gute Erbverwaltung. Nein, ich reiß mich jetzt zusammen. Ich werde das jetzt auch nicht vorsingen. Ist das ein Ohrwurm? Ich will gerade vom Ohrwurm-Faktor. Ist das auch sowas, würde deine Freundin jetzt sagen, der Tag ist gelaufen, oder?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, bei Modern Talking kommt ja auch dazu, dass sie nicht einen Song hatten, der besonders genervt hatte, sondern dass sie 10 Songs hatten, die alle gleich klangen.
Und trotzdem findet man unterschiedlichen Hass und unterschiedliche Ohrwürmer. Du kannst, obwohl die Songs gleich klingen, kannst du sowohl von Your Heart, Your My Soul als auch von Sherry Sherry Lady einen richtig penetranten Ohrwurm haben.
Also ich glaube, Sherry Sherry Lady ist dann schon in der eine Stufe höher.
Eine ganz knapp, ja. Also Your Heart, Your Soul ist ja die Debütsingle auch. Ja, aber
da hatte man vielleicht schon geahnt, so, da stimmt was nicht, aber so schlimm ist der Song dann
nicht. Ja, bei den Singles geht, also es ist natürlich alles eine Geschwindigkeit, aber richtig krass ist es halt einfach, wie schon mal gesagt, auf den Alben halt wirklich. Ne? Du hast einen Hit pro Album, wenn du wirklich mal so ein Album mit diesen 8 anderen Songs, die halt niemand kennt. Das ist schon, ja, ich meine, die Alben kamen halt im halben Jahrestakt raus, so, und das ist klar, ne?
Du hast aber diese Alben auch.
Nein, ich habe nur Singles,
Du hast nur Singles.
Ich habe Your My Heart, Your My Soul, Sherry Sherry Lady und You Can Win If You Want als Maxi-Singles. Special Dance Remix, unter mache ich es nicht. Und, Eckart, ich merke schon, ich muss, komm, bitte, setz dem Ganzen mal. Ach, wir wollen reinhören, ne? Wir
hören jetzt mal rein, genau. So. You're my heart, you're my soul. Damit es nicht ganz so schlimm wird.
So, schnell weiter. Eckart.
Du willst jetzt weitere Songs hören, die
nerven
und die aus den 80ern kommen.
Ich will Songs hören, die ich mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, sieht ihr, das ist nervig, nicht Modern Talking, das hier.
Also wir sind beim nächsten Künstler angekommen, den wir hier, glaube ich, noch gar nicht genannt haben, der aber natürlich, wenn es um die 80er geht, genannt werden muss. Also ich sage jetzt einfach mal nicht den Namen, sondern 1958 geboren in Indiana. Auch ein amerikanischer Künstler gewesen, er ist leider schon tot.
Seit 12 Jahren. Warte mal. Eventuell seit 12 Jahren und 27 Tagen.
Was? Nein. Seit 11 Jahren und 364 Tagen. 25. Juni 2009 ist er leider verstorben. Und du weißt, um wen es geht.
Gib mal mehr.
US-amerikanischer Pop, Soul, Rhythm and Blues, Funk, Disco und Rocksänger. Tänzer, Songwriter, Autor, Musik- und Filmproduzent sowie Musikmanager. Also, es geht um niemand anders als um Michael Jackson. Er hat großartige Songs gehabt. Was sogar ich sage, aber er hat auch unheimlich nervende Songs gehabt. Und was mich besonders nervt, ist Dirty Diana. Tja, da sagst du nichts mehr.
Ich glaube, es ist ja fast schon, ich will nicht sagen, es ist fast schon zweite Reihe, aber ich, also das ist für mich so ein Fall, wo mir halt, wo, wie gesagt, wo ich halt so sozialisiert bin, von wegen, ist ja Klassiker, wir haben halt irgendwie den noch als, ne, als er gestorben ist, war ich 15, noch so als diese Randfigur so mitbekommen, halt dieser Verrückte mit den 10 Nasen oder so. Und, aber so, man kannte auch die Lieder, aber bei uns war der, also er ist, wir haben mitbekommen, wie er gestorben ist, aber eigentlich war der bei uns schon so Legende, schon so, okay, so unantastbar, so keine, wie so Queen-Hits oder so irgendwie, dass man das eigentlich, ist halt ein Klassiker, dass man das schon gar nicht mehr so wertet. Und ich finde, vor Dirty Diana kommen ja wahrscheinlich noch so 5, 6 dickere Hits auf jeden Fall, würde ich behaupten, ne?
Ja, aber da würde ich jetzt sagen, die sind aber nicht schlecht. Ne? Aber
okay, also es ist gar nicht so, dass sich das Allerbekannteste nervt, nein.
Beat It, Betty Jean,
alles okay.
Die finde ich okay, tatsächlich, ja. Und Dirty Diana, wie du sagst, ne, aus dem Bad-Album war es die 5. Single, also es ist jetzt nicht nur 2. Reihe, sondern dann eher so 5. Reihe, war dann aber ja auch nicht so der allergrößte Hit, hast du recht, aber natürlich auch irgendwie hat, also weswegen mich der Song so nervt, ist, weil er einfach so wenig Substanz hat. Ja? Du hast relativ gefällige Strophe, relativ gefällige Bridge und beim Refrain gehen ihm dann total die Ideen aus. Also es wird eigentlich nur repetiert. Also es wiederholt sich alles nur. Und dann, ich stelle mir das so richtig vor, ne? Wie die im Studio sind und so, ja, Song ist jetzt eigentlich nicht so toll, wie können wir den noch so ein bisschen aufpeppen und dann so eins, geil, hier, ne? Feature, wir machen Feature mit dem Gitarristen. Wir holen Steve Stevens mit noch
Steve
ins
Stevens,
Studio.
Steve Stevens, alten Bekannten, ja, natürlich.
Von Billy Idol, ne, der Sidekick von Billy Idol, den holen wir uns dazu, dann peppen wir das ein bisschen auf. Und was machen wir noch? Wir spielen dann irgendwie noch so Zuschauerjubel unter, damit sich das einfach noch so
das
anhört,
ist, das
als
ist
ob das
so
ein Stadionrock ist, so ein Stadion-Hit ist und
also du findest, der Refrain löst nicht ein, was die Strophe verspricht, oder? Weil die Strophe ist ja schon doch sehr rockig eigentlich und dann hast du diesen Refrain, dann wird da einmal der Titel gerufen.
Strophe finde ich echt noch okay, aber der Refrain ist einfach ja ziemlich ideenlos und ich finde aber auch sehr nervig, weil er
also hast einfach und dann kommt man eigentlich so ein bisschen die Synthesizer-Flächen doch rein, oder?
Ja, aber da hast du es doch schon. Ne?
Wird
wie,
so luftig,
wie du dann das so völlig lustlos dann wiederholst. Dirty Diana. Also wenn du einfach mal drüber nachdenkst, ist doch total lasch.
Also es ist auch mangelnde textliche Substanz für dich.
Wurde, glaube ich, ziemlich kritisiert. Ne? Es geht ja, glaube ich, um einen Groupie und den Text, auf den habe ich jetzt nicht
nee,
so geachtet.
Nee, aber dass es einfach nur wiederholt wird, Diana.
Ja, genau. Ja, das Diana kommt dann, glaube ich, auch mit dazu. Genau. Ja, also ich finde einfach wenig Substanz und es nervt auch.
Also du sagst eigentlich so auf einem Hit-Album ein ziemlicher Stinker, so, oder?
Ja, wobei ich das Bad-Album, da habe ich jetzt auch schon. Also, wenn mich jemand fragen würde, Michael Jackson, okay, was würdest du am ehesten noch hören? Dann würde ich sagen, Thriller-Album.
Ich glaube, die größte Überhit-Dichte hat doch Thriller und danach aber doch Bad, würde ich sagen.
Ja,
das kommt ja schon noch vor.
Da war es echt schon ein bisschen affig, ganz ehrlich.
Es sollte wahrscheinlich schon Thriller 2.0 sein, ne?
Ja. Also das war dann schon irgendwie, ich weiß nicht, die Leute haben sich dann ja auch schon, also
der Hype
natürlich, die Leute haben sich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, irgendwie, ne, Bad, irgendwie, wo er da so als in dem Video auch irgendwie als Bad Boy dann auftritt und da gab es ja irgendwie den amerikanischen Klamauk-Musiker Weird Al Yankovic, der dann halt irgendwie jedes Single dann irgendwie parodiert hat und da konnte man dann auch sagen, so ja, es kommt nicht von ungefähr. Ja, warum hat er sich Michael Jackson dann immer vorgenommen? Ja, weil es einfach sich angeboten hat. Das waren alles so Steilvorlagen, um sich drüber lustig zu machen. Ganz
also ich lese gerade, also gut, die Hitdichte ist schon doch deutlich geringer als der Thriller, aber genau, wir haben mal mit einem anderen Song mal gesprochen und zwar Smooth Criminal.
Wirklich,
ja? Ja, nein. Der ist für dich aber auch nichts, oder?
Du, ich kenne den gar nicht.
Guter Grund, um jetzt mal eben Dirty Diana und für dich noch einmal dahinter Smooth Criminal in die Playlist zu packen an dieser Stelle.
Wie schön.
Wie schön. Bis gleich. Okay, wir haben uns Smooth Criminal angehört und dein Blick ist nicht gerade heller geworden.
Du hast natürlich auch wieder das gleiche Phänomen, dass du hast halt irgendwie die Basslinie und die Synthesizer und die wechseln im Refrain eigentlich gar nicht. Ne? Also das heißt, irgendwie ist da sehr wenig Substanz hinter. Also finde ich jedenfalls. So
ja, und Billie Jean hat auch Substanz. Von einem Bassriff gelebt halt, ne?
Ja.
Tja. Aber also ich habe das jetzt so verstanden, dass für dich schon zwischen Bad und Thriller ein Unterschied besteht irgendwie und dass das halt mit Bad dann übertrieben hätte,
natürlich.
Oder?
Natürlich. Ganz klar. Ja.
Also ich finde das hier einen der besten Songs von Michael Jackson.
Okay.
Nein, also das klingt für mich so, wenn ich dir jetzt von den unbekannten Liedern was vorspielen würde, würdest du wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen Thriller und Bad erkennen, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, krass. Und ich meine, auf Thriller sind ja schon auch schlimme Sachen.
Allein deswegen, weil ich mir vorhin auf YouTube nochmal ein Video angeguckt habe, so die, wie sich Michael Jackson quasi zwischen 1969 und 2008 dann irgendwie entwickelt hat. So. Und wurden, glaube ich, alle Songs angespielt.
Ja, ja, aber hier geht es ja um 5 Jahre, glaube ich, etwa. Was findest du denn den besten Michael Jackson-Song?
Ich glaube, Billie Jean tatsächlich.
Den findest du aber gut oder echt richtig gut?
Den finde ich tatsächlich richtig gut.
Aber was der hat, was Dirty Diana fehlt, also ja, der Refrain, aber jetzt auch was zum Beispiel Smooth Criminal fehlt, irgendwas.
Ja,
Ich
finde auch die Produktion, die ist einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, die hat einfach mehr, ich kann das gar nicht erklären.
Ja, die lässt zum Beispiel halt, wie gesagt, das lebt ja sehr vom Bassriff, der lässt halt ein bisschen mehr Raum. Da müssen halt eigentlich nicht die Synthesizer dann drüber steuern plötzlich im Refrain, um halt künstlichen Bass zu erzeugen.
Ich meine, irgendwann hat ja Michael Jackson auch angefangen mit so ganzen Geräuschen und so und so weiter. Und bei Thriller war das, glaube ich, alles noch sehr im Rahmen. Und bei Bad hat das dann halt schon ein bisschen übertrieben.
Ja, ja, beim Titelsong kann man jetzt schon, hört man schon sehr klar. Ja, aber also es wundert mich, weil Billie Jean, auch super, der Refrain, wie es dann kommt, aber das ist halt dann also wenn man über mangelnden Unterschied von Strophe und Refrain redet, naja, ich weiß nicht, aber ich glaube, eine schöne Thriller-Folge
auf jeden Fall mehr drin, ja.
Eine schöne Thriller-Folge ist auf jeden Fall nochmal drin und dann können wir ja mal über die Schandtaten von Paul McCartney auf diesem Album reden.
Say.
Wirklich übel. Gut.
Alex, was haben wir noch?
Du hast noch 2 Songs, ist das richtig?
Ich habe noch 2 Songs, ja, auf jeden Fall. Und es könnte tatsächlich auch sein, dass ich das ein bisschen überschneide. Wir werden es sehen.
Mach du doch lieber mal weiter mit dem, was du denkst, was dich überschneiden könnte.
Also, wir haben jetzt natürlich über Modern Talking gesprochen, wir haben über Produktionsschandtaten gesprochen und da darf natürlich eine Sache nicht fehlen, und zwar Stock Aitken Waterman, und die haben natürlich einiges zu verantworten, aber natürlich...
Vor allem eins,
Rick Astley.
Brauchen wir gar kein Wikipedia für. Rick Astley. Von Rick Astley habe ich was im Radio oder in einer Serie vor einer Weile nochmal einen Song gehört und war halt der völlig überzeugt, dass das ja natürlich auf jeden Fall Never Gonna Give You Up ist, weil es halt komplett so klang und dann kam dieser Refrain einfach die ganze Zeit nicht und ich habe wirklich eine Minute geworden zu raffen, das ist gar nicht der Song, das klingt halt komplett genauso, hat offenbar einen Refrain, den ich gar nicht finde, aber schon der komplette Anfang, es ist unglaublich, aber natürlich ein Song, den man auch an seinen ersten 2 Sekunden erkennt. Eckhardt, was hast du für ein Problem?
Ich meine, Rick Astley hat sicherlich eine tolle Stimme und so und ist vielleicht, ich bin mir auch ganz sicher, er ist ein sehr sympathischer Typ und geht ja auch sehr selbstironisch quasi mit seinem Vermächtnis um. Mittlerweile, er hat ja seine Karriere, glaube ich, schon irgendwie nach 5 Jahren beendet, offiziell.
Ja, was kam jetzt schon zum 50. Geburtstag vor, schon 5 Jahre her, glaube ich, oder so, da kam das schon.
Aber jetzt kommt das große Aber. Ne? Er hat sich in die Fänge direkt von Stock Aitken Waterman begeben und die
das Dschungelcamp der 80er quasi.
sie haben ihm dann wirklich einen Sound auf den Leib geschustert, wollte ich jetzt schon sagen, geschneidert, der es ist einfach Stock Aitken Waterman. Ne? Also es ist Ich weiß nicht, also es ist wirklich auch wieder so eine völlig eindimensionale Produktion. Du hörst, was du hörst, und darüber hinaus gibt es einfach nichts. Du hörst einfach Geigen, du hörst vielleicht auch immer den gleichen Bass, Keyboard-Bass, du hörst dann immer irgendwie das gleiche Keyboard-Schlagzeug, und es ist einfach, da steckt irgendwie nichts drin, außer halt dem, was du hörst. Und
Also ich muss sagen, wir
es.
sind natürlich wieder mal bei etwas, was ich auf Platte im Regal habe, aber auch für den Gag, sage ich mal. Wenn du das auf Platte hörst, da entfaltet sich ein dynamisches Spektrum mit Hintergrundsachen. Nein, es ist genau wie du
Alex,
sagst.
du hast keine Drogen
War die
genommen.
falsche Platte, sorry. Ja, die Probleme sind offensichtlich, aber Unkaputtbar hat alles überlebt.
Der
Und
Text.
ja, sowieso, aber wäre für dich jetzt der Tag gelaufen, wenn du es heute hören würdest?
Nee, der Tag nicht gelaufen, das auf gar keinen Fall. Aber
Also
ich
dich nervt eigentlich nur,
würde
dass es so
lieber
wirkt.
weghören, tatsächlich. Es ist einfach so.
Alles, was in den 80ern falsch gelaufen ist, auf einen Song komprimiert oder zu hart?
Ja, ist vielleicht auch zu hart, ne?
Zu
Da würde
hart.
man dem guten Rick nicht gerecht
Der
werden, aber.
dir fehlt einfach der emotionale Tiefgang von Leuten wie Christa Burke oder so darin.
Ja, auf jeden Fall. Aber muss man natürlich auch sagen, ne? Ich habe das damals halt mitgekriegt, und es wurde natürlich totgenudelt. Also egal, wo es gelaufen ist, es wurde nicht nur einmal ge gespielt, sondern es wurde dann halt wirklich nonstop gespielt. Du konntest dem ja gar nicht entfliehen.
Das
Also
wollte
du
ich gerade fragen,
konntest
das ist wieder meine Standardfrage. Hat dich das direkt genervt? Weil ich kann mir ja eigentlich vorstellen, dass halt oft dieses immer wieder so genervt hat. Aber ist das auch beim ersten Hören schon so?
ja, in dem Fall schon,
Na
weil
krass.
einfach diese Produktion, die war natürlich schon so irgendwie drauf ausgelegt, dass es ein großer Hit wird, dass es massentauglich ist, dass es.
Blue-Eyed Soul.
Ja, das ist ja alles okay, aber einfach die Produktion, die ist. Da
Aber
habe
da
ich
hast du
schon
dann auch
drüber
schon, da
weggehört.
hast du dann damals schon mit, lass mich rechnen, 24, schon,
Bitte?
nicht? Was? Du warst doch, ach nee, du
1987.
warst 14, jetzt,
Mit
oh Gott,
14.
ach
Mach mich nicht
herrje,
älter, als ich bin,
entschuldige,
als ich mich
entschuldige.
gefühlt
Du
habe, als ich das
mit
gehört
deinen
habe.
34 Jahren damals, nein, mit 14 hast du dir da schon, hast du dich schon an der Produktion gestört?
Ja gut, das hörst du doch. Ja, du. Ja, das ist ja wie, wenn du Modern Talking schon mitgemacht hast, ne? Wenn du da einfach schon miterlebt hast, wie man aus einem Song dann 10 machen kann. Dann weißt du auch, was eine Produktion ist. Und dann
Und
weißt du
da war
auch,
es ja
was Stock
wenigstens
Aitken
eine, wenn,
Waterman macht. Die machen dann halt auch aus
die machen aber
einer
10
Idee
Künstler.
dann, aber genau, auf 10 Künstler dann verteilt. Aber ich meine, wenn es hieß, oh, die sind jetzt auch bei Stock Aitken Waterman im Studio gewesen, dann heißt es natürlich, okay, es wird so klingen wie alles andere davor auch mit paar Nuancen, aber es ist einfach wirklich so eine Massenproduktion, so eine Massenabfertigung auch. Und ja, also da steckt ja nicht irgendwie Blut, Schweiß und Tränen im Studio dahinter, sondern einfach irgendwie, ja, hier, wir haben einen fertigen Song, sing mal bitte drauf und dann machen wir den Rest und dann wird es ein großer Hit. So.
Aber grundsympathischer Typ, kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil, wie war das mit
Unvergessen.
dem Rick Rowling? Ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest.
Das wollte ich jetzt fragen, ob wir das noch kurz darstellen müssen. Aber ich habe vor allem bei ihm aber so im Kopf, auch so 5 Jahre her oder so.
Ja.
Also die Foo Fighters nerven mich ja eigentlich tendenziell sehr, aber die haben ihn dann mal bei irgendeinem Festival Backstage getroffen und spontan ein Feature klar gemacht. Und ich meine, sie spielen dann halt Smells Like Teen Spirit von Nirvana, holen ihn hoch
Okay.
und er singt quasi darüber Never Gonna Give You Up. Und er kommt halt, und ich meine, er hat ja doch immer noch sein auch sehr kultiges, jungenhaftes Gesicht, immer noch mit 15, kommt auf die Bühne und brüllt dann erstmal wie so What's up, fuckers, oder irgendwie so und singt dann den Song über. Also genau, es sind schon die Töne, es sind schon die Akkorde von Never Gonna Give You Up, aber halt in diesem Stil. Und es ist
Okay.
also beidseitig so eine großartige Aktion, und das ist halt wirklich halt ungeplant ist, wenn man das halt nachmittags im Backstage klar macht, das ist schon schön. Aber
Also wie gesagt, ne, er ist wirklich schon, er hat eine großartige Stimme und ist ein netter Typ, aber ist dann leider an die falschen Leute oder er hatte die falschen Freunde.
Würdest du sagen, der Song ist dir zu billig?
Ja, der ist total billig, eindeutig. Und dann kam ja auch bald Kylie Minogue. Ich meine, das war dann halt im Duett auch, boah, nee, das ging gar nicht mehr. Also das war, glaube ich, wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, Popmusik
ist vorbei.
Ist wirklich vorbei. Ich höre jetzt was anderes. Also da muss es noch irgendwas anderes geben. Und für mich waren damit die 80er vorbei, im Grunde genommen. Danke, also, Rick.
Danke Rick oder danke Pete Waterman zum Beispiel. Ja. Den haben meine lieben Freunde von Laute.de vor ein paar Jahren interviewt und er geht da sehr selbstbewusst. Also er schätzt es alles realistisch ein und weiß auch um seinen Ruf, sagt aber, er hätte später Tausende von Künstlern noch gesehen, die versucht hätten, Never Gonna Give You Up zu covern und dass es keiner wirklich gut gemacht hätte. Dass das so von den Harmonien und so schon alles Next Level sei.
Ja, dann liegt es vielleicht auch am Song an sich, man weiß es nicht.
Also, kleiner Lesetipp auf laut.de, wer tiefer in diese Zeit, in der Eckhart sein Interesse an Popmusik verloren hat, eintauchen möchte. Stock Aitken Waterman, Interview Pete Waterman bei laut.de. Mit dem Titel An Drogen kamen wir nicht ran, übrigens.
Aber es gibt vom Video, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, gibt es mittlerweile eine 4K-Version. Das heißt also, wenn ihr interessiert seid, Rick Astley in seiner ganzen Schärfe zu sehen, in seiner damaligen jugendlichen Schärfe, dann guckt euch Never Gonna Give You Up auf YouTube an in 4K-Auflösung.
Alle anderen hören jetzt einmal in die Playlist rein. Das war Never Gonna Give You Up, was uns auch bei Instagram überraschenderweise als einen der nervigsten Songs der 80er Jahre angegeben wurde. Jetzt fehlt nur noch eines, also jedenfalls auf meiner Liste. Auf deiner Liste fehlt auch nur noch eins, Eckart.
Richtig, ja.
Ich lasse dir mal den Vortritt. Komm, gib uns den Zucker, gib uns eine Wikipedia-Beschreibung.
Eine Wikipedia-Beschreibung. Es geht um eine Sängerin, auch wieder eine amerikanische Sängerin. Sie ist 1963 in New York, New Jersey geboren, ist leider auch schon tot. 2012 in Beverly Hills in Kalifornien.
Alles klar, ja, wer reicht mir eigentlich?
War eine US-amerikanische Rhythm and Blues, Soul- und Pop-Sängerin und Schauspielerin. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Und über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten sowie 6 Grammys gehört sie zu den weltweit erfolgreichsten Sängern.
Whitney Houston.
Richtig.
Mit I Will Always Love You? Nein.
I Wanna Dance With Somebody.
Noch schlimmer. Also hier ist jetzt eher die Abtempo-Nummer als die Ballade bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Also ein Song von 1987, also auch aus der Zeit, wo mein Interesse an Popmusik dann irgendwie welkte. Ich
kenne das Muster, ja.
Ja, es waren vielleicht mehrere Sachen. Es war nicht nur Rick Astley, sondern auch Whitney Houston. Und es ist einfach, der Song war ein Riesenhit. Ne? Also Platz 1 überall in der Welt, außer in Polen, Island und Österreich. Aber es ist einfach die Abtempo-Nummer, wie du sagst, aber es ist einfach diese penetrante Fröhlichkeit. Also diese wirklich aufproduzierte, wirklich unechte Fröhlichkeit, die mich daran immer genervt hat.
Also nicht das, was ich bei Don't Worry Be Happy meinte, aber dann ja auch ein bisschen relativiert habe, sondern es muss schon wirklich so, yeah, jetzt haben wir alle eine gute Zeit mit diesem Song.
Ja, genau so ist es doch. So ist es doch, wirklich so. Hey, mir geht's so gut und ach, es ist so schön. Bis zum Brechreiz.
Also nicht, ich meine, der Text, das ist ja auch eine Frage, der eigentlich aus nichts weiterem besteht. Jetzt muss ich mir aber nochmal so ein bisschen die Strophen aufmachen.
I wanna feel the heat
with somebody. How to chase my blues away. Ja, okay. Also es hat bei dir offenbar nicht funktioniert. Du wolltest nicht tanzen, du wolltest Kassetten.
Genau, ich Ich wollte den Fernseher ausstellen, sagen wir es mal so. Wir sind ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag und ja, sind ein gutes Beispiel und Fernseher ausstellen, wenn einem was nicht gefällt.
Aus dem Hotelzimmer, ja genau.
Nicht, genau,
rausstellen. Ja, bei Spotify kannst du einfach gefällt mir nicht drücken. Also natürlich nicht bei unserem Podcast, aber bei
der, der gefällt natürlich, ja.
Aber ja, was, woran hattet ihr legen so? Also was,
ja, es ist
spielt da auch wirklich ein Musikvideo mit rein oder?
Ja, wahrscheinlich auch. Ne? Da ist natürlich auch diese gespielte Fröhlichkeit und ich weiß nicht, hast du das Musikvideo mal gesehen?
Nein, aber also es ist wieder ein Fall von, ich habe es nie gesehen, aber ich, wenn ich den Song höre, sehe ich es eigentlich von meinem geistigen Auge schon vor mir. Ah, halt
okay,
so, ne?
Ich glaube, wir müssen da einfach mal reingucken.
Wir müssen mal reingucken, jawohl.
Und ihr hört einfach nochmal rein, weil ihr euch mit uns verbrüdert oder verschwestert und natürlich mit uns fiebert und mit uns leidet. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
With somebody you love me.
Whitney Houston, oh, I wanna dance with somebody.
Das Leid ist aber schon vor dem Versprecher kam, das Leid auf jeden Fall raus.
Ja, du hast das Video jetzt gesehen, oder?
Ich hab's gesehen, sind genau die Farbtöne, die ich erwartet habe, natürlich. Ja. Aber was du gesagt hast, währenddessen, es stimmt schon, also gegen die Strophe könnte ich so, ist jetzt auch so das Lied, was da auch irgendwie auf jeder, keine Ahnung, Hochzeit, wie beleidige ich dich jetzt nicht, Ü50-Party läuft. wenn das jetzt so lieb, wenn das jetzt immer lieb ist, ich würde mir bei der Strophe auch echt noch nichts Übles denken, das ist okay. Aber es ist
wirklich sehr stringent aufgebaut und auch wirklich spannungsreich aufgebaut, aber es kanalisiert sich dann alles irgendwie in so einen Refrain, der wirklich diese penetrante Fröhlichkeit dann irgendwie transportiert und too much.
Was ist denn so das fröhlichste Lied, das du aber gut findest? So? Gibt es denn so Lieder, die auch penetrante Fröhlichkeit propagieren, die dir aber gefallen? Also,
da fällt mir jetzt so direkt nichts ein, ganz ehrlich. Also bei
Cannibal Corpse Platten im Hintergrund.
Aber was mir damals, glaube ich, auch schon nicht so gefallen hat, so soundmäßig, das war natürlich auch schon, Sound hat sich auch weiterentwickelt und damals kam halt der Roland TR-808.
Ich hatte Kaiser.
Roland Kaiser, ne, der Roland TR-808 die Drum Machine auf und die
wo hier am Anfang ja jeder Sound einmal durchgespielt wird, gefühlt im Intro,
ja,
ne?
Die hatten ja nur begrenzte Sounds, die konnte man vielleicht auch irgendwie modulieren, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber da hatte man dann halt diese Handclappings, die dann in dem Song auch wirklich übermäßig häufig vorkommen und dann auch diese synthetische Cowbell, bing, 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 keine Ahnung. Ich fand die immer schlimm, wirklich. Ganz gruselig.
Ja, Gruselfaktor im Boys of Summer Podcast. Haben wir auch noch nicht gehabt. Was eigentlich ein super Übergang zur letzten Zuschrift, die uns auf Instagram erreichte.
Was gibt's noch? Milli Vanilli.
Du hast es ja eben auch schon mal gesagt, diese ganze Weihnachts-Ecke, Schiene, irgendwas, die natürlich von einem Song sehr
dominiert, überschattet.
Der für den schlechten Ruf verantwortlich ist. Ich glaube, der für den schlechten Ruf einer ganzen Band, dann des ganzen Sängers auch mitverantwortlich ist.
Obwohl der Song natürlich, es wurde ja, glaube ich, irgendwann mal herausgearbeitet, wie kompliziert er eigentlich ist. Wir sagen immer noch nicht, welcher Song das ist. Wir werden es auch gar nicht sagen. Aber wir können, glaube ich, schon jetzt versprechen, wir machen eine Weihnachtsfolge. Zu Weihnachten dann am besten.
Rocking around the Christmas tree, herrlich.
Genau.
Nein, ich glaube, wir können schon sagen, worum es geht, oder?
Bitte sag's, komm.
Es geht natürlich um Last Christmas von Wham!
Bang!
Und ein unglaublich komplizierter Song, natürlich geschrieben von George Michael. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, da hängt schon, dass Leute davon genervt sind, hängt natürlich schon von der Häufigkeit, in der es gespielt wird, ab. Und das ist halt einfach leider von den schönen Grüße gehen raus an die NRW-Lokalradios, die mich natürlich auch geprägt haben. Aber
du hast den Song aber nicht im Supermarkt gehört. Da liefen nur die guten Sachen immer.
Nee, aber also ich habe natürlich schon ganz schnell, dass meine Eltern den absoluten Graus davor hatten. Also das Trauma ist natürlich wirklich so, steht jetzt mittlerweile auch seit 40 Jahren nicht.
Ein Erbtrauma.
Ja, aber 35 oder so. Und also das ist nämlich einfach so ein da muss man muss lernen, damit zu leben. Es ist vielleicht nicht schön, es ist anstrengend, es ist sowas, was, wo man echt denkt, so, jetzt hat man mal Ruhe und doch kommt es jedes Jahr wieder und wenn es halt irgendwann Ende August den ersten Lebkuchen im Einzelhandel gibt, dann weiß man auch, der Tag ist nicht fern, an dem Last Christmas im Radio kommt, aber du kannst dich halt nicht sperren, du wirst auf irgendeine Weihnachtsfeier müssen, du wirst auf irgendeinen Weihnachtsmarkt gehen, du wirst es hören. Es gibt, du hast nicht die Wahl. Komm damit klar, Last Christmas bleibt. Ende.
Aber das ist ja wie mit Weihnachten genauso, nicht? Also so, ja, es gehört doch mit dazu.
Nein, aber es ist mit Weihnachten genauso. Eben, es gibt Leute, die sagen, ich finde Weihnachten scheiße, ich finde Geburtstag scheiße. Ja, aber es kommt jedes Jahr. Punkt. Ja, ja.
Jedes Jahr, genau. Es ist wie eine, wie soll man sagen, eine Kulturgewalt, passend zu einer Naturgewalt oder ja, wie soll man das anders ausdrücken? Also man kann sich nicht gegen wehren.
Kannst du dich erinnern, als es erstmals lief, als du 12 Jahre alt warst?
Oder 13, 85 war es doch.
84 schon. 3. Dezember, pünktlich.
Da wusste ich, dass Weihnachten nicht weit sein kann, weil Wham natürlich auch wieder im Video, wie du weißt, habe ich alles auch immer im Video gesehen, weil das lief dann auf Formel 1 oder wie die Musiksendungen hießen. Und Wham dann in Pelzmänteln im Schnee rumstapften. Und ja, da wusste ich, dass Weihnachten nicht fern ist und dass natürlich auch wieder irgendein Weihnachtssong-Quatsch kommen musste. Und den
haben wir. Moment, irgendein Weihnachtssong-Quatsch. Das klingt jetzt ja, als ob du da vorbelastet warst schon damals.
Tja. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber vielleicht war natürlich auch Wham dann der Auslöser. Dass
ich Weihnachtssongs
ab diesem Zeitpunkt dann meinte, schlechte Erfahrungen gemacht zu haben.
Die Frage ist ja, versucht der Künstler einfach nur durch die Wörter Christmas im Refrain oder irgendwie so dieses Gefühl zu erwecken, aber nein. Ich meine, Last Christmas hat natürlich wirklich diesen Groove, dass die Sleigh Bells, die Schlittenglocken halt einfach so schön mit wippen die ganze Zeit den Song durch und so.
Aber es hat natürlich auch so einen Synthesizer.
Genau, also es ist ein Plätschersong. Und das ist aber auch genau der Grund, warum, ja, das mag für viele dann die Folter daran auch sein, irgendwie so. Das ist halt gefühlt immer noch. Aber es ist ja, ich finde das halt schön. Es ist, keine Ahnung, es ist ja so ein bisschen textlich durchaus ein bisschen tragische Geschichte, könnte man jetzt sagen. Und es ist halt weder die super Schmalzballade irgendwie so coming home for Christmas oder so, noch ist es halt übertrieben große, was hast du gesagt, übertriebene, erzwungene gute Laune irgendwie Es ist einfach, es nähert sich halt einfach auch so fies irgendwie im November von hinten und dann ist es da. Und es
packt einen am Genick.
Wenn dein Auto plötzlich eingeschnallt ist oder so, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn ich bei Modern Talking noch durchaus die Ironie oder so dahinter verstehen kann, die
ja welche Ironie ist, denn bitte?
Die Ironie, die man braucht, um sich die Special Dance Remix ins Regal zu stellen.
Okay.
Ich konnte es nie verstehen. Ich mache mir natürlich einen Spaß daraus. Leute, die dann irgendwie im November mit mir Auto fahren oder so, dann für das erste Last Christmas des Jahres zu begeistern und mir damit Freunde zu machen. Aber ich höre das wirklich gerne. Also ich, keine Ahnung. Ich
finde das. Du hörst das gerne.
Ich höre das gerne. Also ich habe das natürlich auf Platte.
Du sagst aber, Moment, du hast es auf Platte oder noch nicht?
Doch, noch klar, natürlich.
Du hast es auf Platte. Gibt es davon vielleicht auch so eine Shape-Vinyl-Single?
In Tannenbaumform. Nicht, dass die mir begegnet wäre, aber ich dachte mal.
Schneeflockenform oder keine Ahnung.
Nein, das ist ja eigentlich einfach nur eine B-Seite. Das ist eine Doppel-A-Seite zu Everything She Wants im Original. Das war ja auch, glaube ich, weiß nicht mal nicht.
Nicht der größte Hit. Aber natürlich, ne, wie du sagst, du magst den Song sogar. Und aber die meisten nervt da irgendwie. Aber auch hier natürlich George Michael. Er ist doch großartig.
Keine Frage. An Weihnachten gestorben, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist halt absolut bittere Ironie. Ist das
eigentlich, ja.
Ja, kann man nicht anders sagen. Dann auch sehr jung.
Ja.
Die englische Wikipedia sagt, a high watermark of mid-80s British Synthpop Songcraft. Und das ist wirklich, ja, ich finde, es steckt für mich, ich finde, der Song hat Substanz.
Ja,
Wenn dieser Bass da vorne dem dum, 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 ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal so ein bisschen zu Weihnachten so unplugged, akustisch rumgejammt haben und ich hatte meine Melodika dabei und habe mich echt anhand der Basisakkorde schwer getan. Also ich kann es jetzt nicht auseinander exerzieren, so wie damals bei Africa, aber ich glaube, es steckt auch da mehr hinter, als man denkt. Und es ist jetzt, glaube ich, kein Vier-Akkorde-Song, den jeder so dahin hätte nuscheln können.
Auch die Gesangsmelodie ist natürlich hochkompliziert, nicht? Also
die Sache ist, es ist wahrscheinlich, genau, total. Und ich glaube, es ist halt einfach einer der 80er-Songs, die man wahrscheinlich als Normalsterblicher so übers Jahr am häufigsten hört. Das Problem ist nur, dass es sich halt auf einen einzigen Monat konzentriert, ne? Und ich glaube, daher kommt halt die Abneigung.
Ja. Abneigung es ist, Leute. Genau, es ist, glaube ich, wirklich so die Konzentration, wie es damals gelaufen ist. Es war ja auch, ich meine, es verstärkt sich dann ja auch selbst. Ne? Dann geht es in Charts hoch, dann wird es natürlich überall in Charts-Shows gespielt. Und es geht
jedes Jahr in Charts
und, hoch. Ja. Also, sollen wir den Song in die Playlist packen oder sollen wir unsere Hörerinnen und Hörer davon verschonen?
Nein, ich finde, wir sollten denen die Chance zur Selbstbestimmung lassen. Deshalb sollten wir es reinpacken. Und wenn ihr sagen wollt, wenn ihr euch im Dezember diesen, oh nein, jetzt habe ich es gehört, Moment ersparen wollt, dann hört ihn doch einfach jetzt schon. Jetzt ist übrigens auch ein anderes Thema, wenn ihr gleich dann angefixt seid, nachdem ihr das gehört habt. Jetzt ist eine gute Zeit, sich die Platte in eBay zu kaufen.
Shopping-Tipps mit Boys of Summer, der 80er-Podcast.
Ich komme da immer jedes Jahr zu Weihnachten erst drauf, 5 Jahre in Folge, wieder im Dezember, wenn die Preise hochschnellen. Besser jetzt zuschlagen und im Winter schön mit einem warmen musikalischen Deckchen eingemummelt sein. Und,
Shopping-Tipps mit Boys of Summer, der 80er-Podcast.
Ganz genau. Deshalb. Jetzt in der Playlist ist es nicht schön, dass wir das schon am 24.06. haben wir heute. Das ist wirklich
ein halbes Jahr. Ihr seid ab jetzt gewammt.
Gewammt in der Playlist.
So, das war ein Wham mit Last Christmas. Und Alex, was hatten wir heute alles in der Sendung? Wir hatten Chris de Burgh, Lady in Red. Das war schon ein kongenialer Einstieg in die heutige Folge. Das war
schon, du hast es schon so ein bisschen vom Weichgespültheitsgrad nach von unten.
Es wurde immer härter oder immer schon tanzbarer oder wie auch immer.
Immer drumlastiger auf jeden Fall, ja.
Drumlastiger. Was hatten wir noch? Stevie Wonder. I just called to say I love
wir you. Wir hätten noch eine schöne A Cappella-Medley jetzt hier draus machen können, genau.
Dann hatten wir Michael Jackson, Dirty Diana. Das hatte ich jetzt nicht so überzeugt, ganz ehrlich.
Ich hätte gedacht, dass mehr solche Fälle kommen, wo ich sagen würde, oh, wie kannst du das sagen? Aber es hat sich ja dann doch darauf beschränkt. Deshalb sei dir dieser eine Fehlgriff auf jeden Fall verziehen.
Wir hatten Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Oder ach, hier, wir den sollten besser sagen,
zu meinen rüber. Ah, nee, den hast du auch drin gehabt.
Richtig, den hatte ich auch drin gehabt.
Ja,
oder vielleicht sollten wir ja besser sagen, nicht Rick Astley, um seinen Namen nicht unnötig in den Schmutz zu ziehen, sondern Stock Aitken Waterman. Stellvertretend natürlich für ihre ganzen Nummer 1 Hits. Und was hatten wir noch? Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, bitte.
Nee, du hast es aber nicht gerankt, aber ich finde, von dem, wie du dich so ausgedrückt hast, kam schon mal Whitney Houston jetzt der Meisterhass raus. Oder bei dem Song.
Wirklich wahr, habe ich mich so in Rage geredet.
Nee, aber schon diese Abneigung gegenüber der Freude.
Abneigung der Freude, so kann man es natürlich auch ausdrücken.
Aber würdest du es jetzt so nicht sagen?
Ich würde schon sagen, dass es von den Songs
derjenige, Christa Berg, der auch echt schlimm.
Christa Berg war auch schon schlimm, aber der wurde, glaube ich, nicht ganz so häufig gespielt. Oder es ist mir nicht irgendwie so im Ohr geblieben, aber Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, es wurde auch wirklich rauf und runter gespielt, bis
es... Na, immer noch, nein, also das hört ja auch wirklich nicht auf und das läuft halt anders als andere Songs 12 Monate im Jahr und nicht nur einen. Ja. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit diese 5 Sachen, findest du allesamt schlimmer als Last Christmas?
Ich würde schon sagen, ja.
Das würdest du schon sagen, geil. Ja. Ja, auf jeden Fall eindimensionaler halt wahrscheinlich, ne? Und ihr habt uns geschickt Last Christmas von Wham, ebenfalls Never Gonna Give You Up von Rick Astley, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin und You're My Heart, You're My Soul. Ich setze mich jetzt hin und mache eine wunderschöne Medley aus allen Songs. Nein, aber wir packen noch ein paar Platten auf jeden Fall auch in die Instagram-Story und dann könnt ihr ja nochmal ein bisschen abstimmen. Genau, ihr habt schon gehört, ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram mit ähnlich produktiven Meinungen wie hier. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Und Ecker, das war Folge 10.
Das war Folge 10, genau. Wir haben uns mit Folge 11 und dann mit einem erbaulicheren Thema vielleicht. Oder vielleicht hat euch das ja auch erbaut. Und so, dass ihr sagt, jawohl, hier Boys of Summer, der 80er Podcast, ist so schön. Den muss ich einfach auch finanziell unterstützen. Ihr könnt das machen bei
patreon.com/boysofsummer.
Monatlich könnt ihr uns Geld schicken. Per Post,
gibt auch,
per Fax.
Es gibt auch das Last Christmas-Abo.
Genau.
Das Last Christmas-Abo, das ihr nur im Dezember zahlen müsst. Das können wir sicher auch anbieten.
Das sollten wir machen. Auf jeden Fall.
Ja. Ich würde sogar sagen, wir können irgendwann mal eine Last Christmas-Single im Dezember verlosen unter allen Patrons. Sobald wir da 10 Stück haben. Aber ja. Wir schauen.
Alles klar. Wir hören uns wieder mit Folge 11, Boys of Summer, der 80er-Podcast.
Immer gut gelaunt und schön unnervig.
Bis dahin.